Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist Kate Malaike. Hallo. Wir berichten über Abiturienten in Nürnberg, die sich weigern, am Präsenzunterricht teilzunehmen, weil sie ihre Gesundheit gefährdet sehen. Es geht um Erfahrungen, die Studierende als Corona-Helfer machen, zum Beispiel im Gesundheitsamt, und um die Frage, wie sie das mit ihrem Studium gerade unter einen Hut bringen. Außerdem hat es wieder Studentenproteste an der Istanbuler Bosporus-Universität gegeben. Auch das ist ein Thema. Wir brauchen euch. So hat die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresa Bauer in der Pandemie junge Leute angesprochen, die Medizin studieren oder eine medizinnahe Fachrichtung. Vor allem in den überlasteten Gesundheitsämtern sollten sie bei der Corona-Arbeit unterstützen, aber auch an Unikliniken oder in Impfzentren. Aber wie bekommen Studierende helfen und studieren zusammen hin und wie läuft diese Unterstützungsarbeit gerade? Hier kommen Eindrücke aus Tübingen.
Marco Knecht sitzt in einem hellen Büro mit großen Glasfenstern im Tübinger Landratsamt, den Telefonhörer am Ohr.
Also nur Halsschmerzen, sonst nichts weiteres. Nicht irgendwie Atemnot, Fieber.
Der Medizinstudent im 9. Semester Humanmedizin spricht mit einem Corona-Infizierten. Vor sich eine Akte, in der er nach jeder Frage kleine Häkchen setzt oder Anmerkungen macht.
Wann würden Sie sagen, hat diese Erkrankung, haben die Symptome angefangen?
Marco Knecht ruft positiv getestete Menschen an, teilt ihnen ihr Ergebnis mit, bespricht Quarantänezeiten, ermittelt mit den betroffenen Kontaktpersonen und so weiter. Die meisten reagieren gefasst auf ihr Testergebnis, meint er. Wenn nicht, versucht er zu beruhigen.
Es gibt natürlich die Fälle, wo was passiert. Das kann man nicht ausschließen. Das darf man, glaube ich, auch nicht schönreden. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass man, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, sage ich mal, dass man sich nicht zu große Sorgen machen soll.
Marco Knecht war der erste Student, der im März im Gesundheitsamt Tübingen angefangen hat. Zunächst saß er an der allgemeinen Corona-Hotline und sagte den Anrufern zum Beispiel, wie viele Kinder zur Geburtstagsfeier der Tochter kommen dürfen. Es war ein Sprung ins kalte Wasser.
Gerade am Anfang war die Situation ja krass dynamisch. Also man wusste ja noch gar nicht so wirklich über dieses Virus Bescheid. Man wusste auch über die rechtlichen Sachen nicht so viel Bescheid, weil die haben sich gefühlt alle paar Tage geändert. Wenn man einen Tag nicht da war, hatte man das Gefühl, man hat 2 Wochen gefehlt und wusste überhaupt nicht mehr so richtig Bescheid.
Dass Marco Knecht teilweise 6 Tage die Woche im Gesundheitsamt aushelfen konnte, lag daran, dass sein Studium nur online stattfindet. Er kann seine Vorlesungen dann hören, wenn er Zeit hat. Wenn Prüfungen anstehen, arbeitet er weniger oder gar nicht.
Aber natürlich ist es Zeitaufwand, den man reinsteckt, der so ein bisschen dann auch irgendwo verloren geht. Sei es bei Freizeit, die aber durch Corona ja sowieso ein bisschen eingeschränkt ist, wenn man halt einfach nicht so viel machen kann. Sei es vielleicht auch damit, dass man nicht alles 10-mal nachschaut, sondern es halt sich einmal anguckt und dann zufrieden ist damit.
So macht es auch Johannes Porsche, der im 8. Semester Medizin studiert. Er arbeitet seit Januar im Kreisimpfzentrum mit.
Wir sind entweder in der Vorbereitung, also den Impfstoff aufziehen und anmischen, oder in der Überwachung, also hinterher nach der Impfung, dann die Leute beobachten, ob es ihnen gut geht, oder dann eben die Impfung selbst. Das ist eine Aufgabe, die kann delegiert werden von den Ärzten und das funktioniert ziemlich gut.
Die Arbeit der Studierenden wird mit 20 Euro pro Stunde entlohnt. Hat er sich für die Arbeit gemeldet, weil er Geld verdienen wollte?
Wir haben ja Universität, gerade alles online. Und dann dachte ich mir, mit meiner Zeit kann ich auch was Sinnvolles anfangen und dann kann ich auch mithelfen, weil wir wollen natürlich alle, dass das schnellstmöglich wieder vorbei ist oder dass wir ein Stück weit ein normales Leben wieder haben und auch natürlich ein schönes Studentenleben haben können.
Die 20-jährige Nina Köder studiert Medizintechnik und arbeitet als Corona-Hilfskraft an der Einlasskontrolle der Uniklinik. Dort gilt derzeit ein Besucherstopp. Nur in Ausnahmefällen dürfen Menschen rein, etwa wenn Eltern ihre Kinder besuchen. Die Besucher werden nach Erkältungssymptomen befragt oder nach möglichen Corona-Kontakten. Inzwischen organisiert Nina Köder den Einsatz der rund 180 Studierenden an den Pforten der Tübinger Uniklinik. Eine Erfahrung, die sie nicht missen möchte.
Mir macht es sehr viel Spaß, auch im Kontakt mit den Studierenden zu sein und auch mit den Covid-Verantwortlichen. Das heißt, solange das sich mit meinem Studium vereinbaren lässt, würde ich das auch gern weitermachen.
Ob ihre Corona-Jobs auf das jeweilige Studium angerechnet werden können, dazu machen die Studierenden unterschiedliche Aussagen.
Also es war so, dass am Anfang der Pandemie die Arbeit als Formulatur anerkannt werden konnte. Das geht mittlerweile allerdings nicht mehr.
Also es ist möglich, sich das anzurechnen, wenn man nur eine gewisse Zeit arbeitet. Das sind ungefähr 4 Wochen. Wenn man länger arbeitet, kann man sich das fürs Studium selber leider nicht anrechnen lassen, aber dafür machen wir es ja auch nicht.
Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium sagte auf Anfrage, dass die Universitäten selbst entscheiden, ob sie Corona-Einsätze für die jeweiligen Studiengänge anrechnen. Es komme auf die Art der Tätigkeit an. Einsätze im Gesundheitsamt könne man aber laut Landesprüfungsordnung als Formulatur ins Medizinstudium einbringen.
Helfen bei Corona. Ulrike Mix war das über Studierende aus Tübingen, für die sich, klar wie für alle, das Leben und der Alltag spürbar verändert haben. Das gilt auch für das Zusammenleben in einer WG. Aber die Kreativität, die beim Umgang mit dieser besonderen Situation entsteht, die ist nicht zu unterschätzen. Eva Werler wollte das mal genauer wissen und beginnt ihren Beitrag in einer WG-Küche in Göttingen.
Ja, wir machen gerade vegan Nudeln mit Brokkoli, Erbsen, Paprika, Champignons, so Gemüse allerlei, würde ich sagen. Eine Improvisation.
Lukas steht am Herd, in der Wokpfanne brutzelt das Gemüse. Anfang des Jahres haben er und seine WG beschlossen, gemeinsam vegan zu leben, weil die Mensen geschlossen und alle 4 Mitbewohner viel öfter zu Hause sind. Alle haben plötzlich mehr Zeit, um sich über ihre Ernährung Gedanken zu machen. Carlotta ist für Süßes zuständig.
Die Energy Balls. Genau. Ich habe angefangen, selber vegane Süßigkeiten zu machen. Ja, das ist auch ein bisschen zeitaufwendig, aber momentan hat man ja auch die Zeit im Lockdown. Man kann ja eh abends nicht weggehen und jetzt sitze ich hier immer abends und habe die Hände voller Datteln und Kakao und roll für die Woche, für die ganze WG so vegane Süßigkeiten.
Hallo ihr Lieben, ich bin zurück.
Derweil kommt Mitbewohnerin Sophie zurück. Sie studiert Sportwissenschaften und war joggen.
Hallo, na wie war's?
Ah, super, ich bin gerade von meinen 5 Kilometern zurückgekommen. Riecht aber schon sehr lecker hier. Habt ihr schon angefangen zu kochen?
Ja, wir haben halt keinen Sport gemacht, wir haben halt mal wieder gekocht.
Vegan zu leben, das ist für die drei eine neue Erfahrung.
Super. Also bisher ist es überhaupt keine Einschränkung für uns. Wir organisieren uns, dass wir immer gucken, wo es auch frische Sachen gibt und wo Sachen auch gut im Angebot sind. Sophie, ich mache dir gerade schon mal ein Schälchen fertig.
Schmeckt auch wirklich super. Sehr gut gekocht. Dankeschön.
Szenenwechsel. Der Göttinger Kiessee. Hier ist Lehramtsstudent Joscha mit seiner Canon unterwegs.
Es ist ein guter Grund, um irgendwie rauszukommen. Vielleicht komme ich in der Woche so 2-3 Mal an den Kiessee, schätze ich. Nehme dann meine Kamera mit und gucke einfach sozusagen, ob ich irgendwas Gutes vor die Linse bekomme. Enten auf dem See oder Gänse, da kann man dann immer was Interessantes hinbekommen.
Doch sein Leben, so wie es früher war, vermisst er schon.
Gerade jetzt bei niedrigen Temperaturen kann man sich ja nicht einfach mal irgendwie in die Stadt an Nikolaikirchhof setzen mit einem Bierchen, sondern wäre eher in einer Kneipe drin. Und das ist jetzt natürlich gerade nicht möglich, was vieles eher monoton macht.
Berthold Vogel sieht das Studium als prägende autobiografische Phase. Und das nicht nur im Hinblick aufs Lernen, betont der Professor. Er ist Leiter des Soziologischen Forschungsinstituts in Göttingen.
Eigentlich ist das ja auch eine Phase der Horizonterweiterung. Man verlässt das Elternhaus, man hat neue Horizonte, die sich auftun, neue Perspektiven, die sich auftun. Und in der Situation gewissermaßen auf die eigene Studentenbude oder wieder auf das elterliche Kinderzimmer bei den Eltern verwiesen zu sein, das ist natürlich ein harter Schnitt und ist, glaube ich, für die jungen Leute sehr, sehr schwierig, diesen sozialen Ort Universität im Moment verloren zu haben.
Zurück in der veganen WG. Hier sitzt Lukas jetzt am Rechner. Der Student für interkulturelle Germanistik gibt einer jungen Kanadierin Deutschunterricht online.
Schaufeln, genau.
Also seit alle regelmäßig zu Hause sind, sei es bei ihnen sehr viel ordentlicher und sauberer, sagt Jurastudentin Carlotta.
Wir haben auch einfach am Anfang gemerkt, wir müssen jetzt auch wirklich anfangen, unseren Putzplan einzuhalten und Ordnung zu halten, weil sonst konnte man immer, wenn es irgendwie unordentlich zu Hause war, einfach rausgehen und hoffen, dass sich das Problem von selbst erledigt. Und jetzt hockt man eben den ganzen Tag zu Hause und wenn man schon die ganze Zeit zu Hause ist, dann möchte man ja wenigstens eine schöne Umgebung haben.
Und genau hierin liegt vielleicht auch eine Chance, sagt Soziologe Vogel.
Vielleicht geht auch eine Generation gestärkt daraus hervor, die diese Erfahrung gemacht hat, die gelernt hat, vielleicht auch selber eigenverantwortlicher mit Strukturierung, auch mit Disziplin umzugehen, also auch mit so ganz traditionellen Begriffen hier zu arbeiten. Also möglicherweise ist das ja auch ein Lerneffekt, der durch diesen biografischen Bruch entstehen kann.
Zurück in die Schule, zurück zu einem Stück Normalität. Dieser Wunsch ist in den letzten Wochen und Monaten immer wieder geäußert worden und hat Kultusminister wohl auch ein Stück weit geleitet bei den Schulöffnungsentscheidungen. Was aber, wenn die Schulen wieder geöffnet sind und keiner geht hin? So passiert das nämlich gerade in Nürnberg. Dort weigern sich Abiturientinnen und Abiturienten von 7 Gymnasien am Präsenzunterricht teilzunehmen, am Wechselunterricht, den das Land seit gestern für die Abschlussklassen eigentlich gestartet hat. Der Grund für das Wegbleiben sind die Corona-Infektionszahlen. Tobias Krone fasst zusammen.
Eigentlich ist Selina Assmann gerade mit ihrem Lernstoff fürs Abitur beschäftigt.
Jetzt haben wir mit Geometrie angefangen und in Deutsch zum Beispiel schreiben wir gerade viele Übungsaufsätze, um uns aufs Abi vorzubereiten einfach.
Und eigentlich müsste sich Selina Assmann in der Schule befinden, denn seit gestern gilt wieder Wechselunterricht für Abschlussklassen. Doch das Interview mit ihr am Vormittag führt sie per Smartphone von zu Hause aus. Selina Assmann streikt gegen den Präsenzunterricht.
Wir befinden uns prinzipiell im Streik, jedoch bestreiken wir nicht den Unterricht an sich, sondern wir bestreiken den Wechselunterricht, den das Kultusministerium jetzt beschlossen hat, und wir bestreiken diesen Präsenzunterricht, der jetzt wieder vollzogen werden soll.
Selina Assmann ist Schul- und Stufensprecherin am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Nürnberg. Den Streik hat sie mit anderen SchulsprecherInnen organisiert. In mehreren Gymnasien der fränkischen Großstadt bleiben teilweise mehr als die Hälfte der Abi-Klassen zu Hause.
Wenn wir zum Beispiel auf dem Weg zur Schule fahren wir U-Bahn oder wir fahren mit dem Bus, mit der Straßenbahn, mit dem Zug. Da kommen wir auch mit Menschen in Kontakt, bei denen wir uns ganz einfach anstecken können. Und wenn wir uns nicht auf dem Schulweg bei völlig Fremden anstecken, kann es auch immer passieren, dass jemand in die Schule kommt, der einfach Corona hat und es noch nicht gemerkt hat, weil er sich privat mit jemandem getroffen hat. Und dann besteht da das Risiko zur Ansteckung auch nochmal. Und in der Schule ist ja nicht mal die FFP2-Maskenpflicht gegeben, sondern nur die normale Maskenpflicht.
Auch der Landesschülerrat steht auf der Seite der Streikenden. Moritz Meusel, der Koordinator.
Die Abschlussklassen zum jetzigen Zeitpunkt zurück in den Wechselunterricht zu schicken, halten wir für eine desaströse Fehlentscheidung. Da die bayerischen Klassenzimmer immer noch nicht flächendeckend für den Hybridunterricht ausgestattet sind, und es zudem ein unnötiges gesundheitliches Risiko für die Schülerschaft und ihr Umfeld darstellt.
Auch ihre Lehrkräfte hätten für die Aktion Verständnis, erklärt Selina Assmann. Sie stellten den Streikenden gerade im Netz einen Stream ihres Unterrichts zur Verfügung. Und auch die Gewerkschaft der Lehrkräfte zeigt Verständnis für die Aktion. Michael Schwägerl, Vorsitzender des Bayerischen Philologenverbandes.
Das Problem ist, die Dinge zusammenzubringen. Keiner versteht, wenn auf der einen Seite die Maßnahmen herausgestellt wird, die Bevölkerung ermahnt wird, sich nur ja zurückzuhalten, Kontakte zu vermeiden. Und wie gerade auch heute Morgen Markus Söder in den Zeitungen zu lesen war, dass man sich keine Hoffnungen zu machen braucht, Mitte Februar, 15. Februar, auf weitere Lockerungen, dann ist es eine Widersprüchlichkeit, die eben jetzt auch in diesem Protest dann zum Ausdruck kommt.
Michael Schwägerl wünscht sich weiterhin Distanzunterricht, ebenso wie die Streikenden in Nürnberg. Denn dieser funktioniere mittlerweile gut. Wie reagiert nun die Politik darauf? Das Bayerische Kultusministerium erklärt, es nehme die Sorgen der Schülerinnen und Schüler bezüglich ihres Gesundheitsschutzes sehr ernst. Kultusminister Michael Piazzolo.
Das sind Schüler, die vorm Abi stehen, die das auch ernst nehmen, die das wissen. Und deshalb werden wir da gemeinsam mit Ihnen auch noch immer wieder das Gespräch suchen.
Im Ministerium verweist man darauf, letztlich entscheide das örtliche Gesundheitsamt darüber, ob die Schulen nicht am Ende doch geschlossen bleiben.
Fach Verhaftungen, Polizeieinsätze, Hausarreste. Die Istanbuler Bosporus-Universität sorgt seit Wochen immer wieder für Schlagzeilen.
Campus und Karriere. International.
Die anhaltenden Proteste der Studierenden richten sich gegen die Einsetzung eines neuen Rektors durch Staatspräsident Erdogan. Vorher waren diese Führungsposten immer intern entschieden worden. Deshalb fürchten die Demonstranten nun um die Liberalität ihrer Universität. Christian Buttgereit berichtet aus Istanbul.
Von offizieller Seite heißt es, die Studierenden hätten sich geweigert, ihre Versammlung zu Beginn der abendlichen Corona-Ausgangssperre aufzulösen. Die Polizei nahm daraufhin 159 Demonstranten in Gewahrsam. 98 wurden am Morgen auf Anweisung der Staatsanwaltschaft freigelassen. Die Demonstranten hatten nicht nur den Rücktritt des Rektors gefordert, sie verlangten auch, dass 4 Studierende freigelassen werden, die im Zusammenhang mit einer Kunstausstellung auf dem Universitätsgelände festgenommen wurden. Dabei wurde ein Bild der im Islam heiligen Kaaba in Mekka mit der Regenbogenflagge der schwul-lesbischen Bewegung gezeigt. Staatspräsident Erdogan sprach in diesem Zusammenhang von Vandalismus. Den 4 Studierenden wird nun Anstiftung zum Hass vorgeworfen. 2 von ihnen befinden sich noch in Haft, die beiden anderen wurden unter Hausarrest gestellt. Der Online-Nachrichtendienst Twitter hat inzwischen einen Eintrag von Innenminister Soylu mit einem Warnhinweis versehen. Darin hatte Soylu die festgenommenen LGBTI-Anhänger als pervers bezeichnet. Die Proteste hatten Anfang Januar begonnen, nachdem Präsident Erdogan an der als liberal geltenden Universität einen neuen Rektor eingesetzt hatte, der seiner Partei angehört. Studierende anderer Universitäten planen für heute Solidaritätsveranstaltungen in mehreren türkischen Städten.
Vor dem Arbeitsgericht in Berlin hat heute ein Prozess stattgefunden, der sich in eine längere Kette von Ereignissen einreiht, rund um die staatliche Ballettschule in Berlin. Vor gut einem Jahr waren Vorwürfe von Gewalt und Misshandlung dort aufgetaucht. In deren Mittelpunkt auch der Leiter der Ballettschule stand, der nun wiederum heute gegen seine Kündigung geklagt hat. Anja Nils hat das für uns verfolgt. Frau Nils, wie ist denn das Urteil ausgefallen?
Ja, der hatte ja gegen seine Kündigungen 2 und 3 geklagt. Das Land Berlin hat ihm ja schon 3-mal gekündigt, nach dem Motto, sicher ist sicher, und um die Frist zu wahren, die bei einer außerordentlichen Kündigung wichtig ist. Seine erste Kündigung ist ja bereits im vergangenen Jahr vom Arbeitsgericht für unwirksam erklärt worden und nun die 2. und 3. heute ebenfalls. Und zwar, weil der Mann über 40 ist, seit mehr als 15 Jahren im Staatsdienst tätig und damit regulär unkündbar. Als Gründe für die Kündigung war ja vom Land Berlin als Arbeitgeber angegeben worden, dass es Undurchsichtigkeiten und zum Teil falsche Abschlusszeugnisse für Ballettschüler gegeben habe und Fehler bei der Genehmigung von Dienstreisen und der Reisekostenabrechnung. Diese Vorwürfe und vor allem der Zeitpunkt, in dem sie erhoben wurden, haben dem Gericht für eine außerordentliche Kündigung aber nicht gereicht. Und das ist für das Land Berlin natürlich eine echte Niederlage, denn der Mann sollte unbedingt weg, nicht wegen Reisekostenabrechnung und Zeugnissen, das waren doch dann eher vorgeschriebene Gründe, sondern weil es seit langem ganz heftige Vorwürfe bezüglich der Zustände in dieser Schule für Ballett und Artistik gibt. Da ist von Kindswohlgefährdung die Rede, einer Kultur der Angst unter den Schülerinnen und Schülern. Es käme zu Herabwürdigungen und Übergriffen einzelner Tanzlehrer. Bodyshaming, psychische Gewalt seien an der Tagesordnung. Die Kinder entwickelten Essstörungen und hätten zu wenig Erholungszeiten zwischen Aufführungen und Schule. Diese Vorwürfe wurden von einigen Eltern, Lehrern und Kindern erhoben, aus Angst, aber meistens anonym. Und eine andere Gruppe verteidigt das Konzept der Schule, deren Ziel es ja ist, Tänzerinnen und Tänzer auf Weltklasse-Niveau auszubilden. Aber diese ganzen Vorwürfe spielten heute in der Verhandlung vor dem Arbeitsgericht keine Rolle, weil das eben nicht die Kündigungsgründe für den Leiter waren, weil man wahrscheinlich Angst hatte, dass zum Beispiel eine Kindswohlgefährdung dem Leiter persönlich nur schwer nachzuweisen ist.
Und was heißt das jetzt? Wird der Leiter wieder an der Ballettschule arbeiten?
Na, im Moment arbeitet er jedenfalls nicht, also seit September schon nicht mehr. Er hatte zwar den Prozess gegen seine erste Kündigung gewonnen, das Gericht hat dann aber festgestellt, dass das Land Berlin ihn als Leiter der Ballettschule formal gar nicht hätte einstellen dürfen, weil er Tanzdramaturg ist und keine pädagogische Ausbildung hat. Also ein Fehler der Schulverwaltung, der dazu führt, dass er nicht mehr die Ballettschule leitet, aber weiter bezahlt wird und an anderer geeigneter Stelle beschäftigt werden muss. Und dagegen geht wiederum Ralf Stabel jetzt vor und das Verfahren ist noch offen.
Sie hatten vorhin die Vorwürfe erwähnt, Kindswohlgefährdung, eine Kultur der Angst. Wird das denn jetzt weiter verfolgt, auch nach dem heutigen Urteil?
Ja, das wird weiter verfolgt und vor allem soll dafür gesorgt werden, dass sich in der staatlichen Ballettschule einiges ändert. Die Berliner Schulsenatoren betonen, dass man grundsätzlich an dem einstigen Vorzeigeprojekt festhalten wolle. Das ist ja bei einigen auch umstritten, weil ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland kommt und hier jetzt nahezu kostenfrei eine Ballettausbildung bekommt. Gleichzeitig muss die Schulsenatoren sich aber auch die Frage gefallen lassen, ob und wie ihre eigene Verwaltung die Aufsichtspflicht über die Schule eigentlich seit Jahren wahrgenommen hat. Unter anderem gab es so Eltern, die wegen übergriffiger Lehrer sich an die Verwaltung gewendet hatten und dann Sandra Scheres wegen Untätigkeit anzeigten. Die Bildungsverwaltung hat eine Clearingstelle und eine Expertenkommission eingesetzt und die hat jetzt Reformvorschläge erarbeitet, in denen es darum geht, dass mehr Wert auf die allgemeinbildenden Fächer gelegt wird, dass Schüler, die tänzerisch den Anforderungen nicht genügen, und das sind immerhin über 3/4 derer, die pro Jahrgang starten, dass die dann trotzdem einen Abschluss machen können. Es soll eine Laufbahnberatung geben, eine pädagogische Fortbildung auch für die Tanzlehrerinnen, ein Ernährungskonzept, eine bessere gesundheitliche Versorgung, mehr Zusammenarbeit mit den Eltern, einen wertschätzenden Umgang mit den Schülern, Vermeidung von Überforderung, Sicherung des Kindeswohl. Tja, was auch immer das heißen mag, wenn man an dem Ziel festhält, Weltklasse-Tänzer auszubilden, also letztlich Hochleistungssportler, die in großen Teilen minderjährig sind, muss man sagen, und wo es immer wieder darum geht, ob nun sie oder die Eltern darüber entscheiden, wie viel Opfer man für so ein großes Ziel bringen möchte.
Also nach den vielen negativen Schlagzeilen dann hoffentlich eine bessere Zukunft. Das Berliner Arbeitsgericht hat heute über die Kündigungen gegen den Leiter der staatlichen Ballettschule entschieden. Anja Nehls hat das für uns zusammengefasst. Vielen Dank. Jahre war er der Chef der Berlinale und jetzt hat Dieter Kottlik seine Memoiren geschrieben. Immer auf dem Teppich bleiben heißen sie und sie sind gleich Gesprächsstoff in Corso Kunst und Pop. Das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Wir hören uns morgen wieder.